Ihr habt es lange ausgehalten im Parlament heute, mein Lord, bemerkte Alexander, der Julian im Hof seines Hauses begrüßte. Es war auch nicht so langweilig wie sonst, gab Julian mit einer angewiderten Grimasse zurück. Komm in die Halle, wenn du Daedalus weggebracht hast, dann erzähle ich, was passiert ist. Sein Londoner Haus lag außerhalb der Stadtmauern in Farringdon. Als Julian es vor 5 Jahren zum ersten Mal in Augenschein genommen hatte, war es verkommen und verlassen gewesen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten hatte Julian es instand gesetzt und die Nebengebäude an einen Bäcker und einen Goldschmied verpachtet. Es war keine vornehme Stadtvilla, aber Julian gefiel es. Die Bäckersfrau sah im Haus nach dem Rechten, wenn er nicht dort war, und fand in Windeseile ein paar Mägde, die ihn bekochten und umsorgten, wenn er gelegentlich nach London kam. Er betrat die Halle im ersten Obergeschoss, und kaum hatte er sich in einen der bequemen Sessel am Tisch sinken lassen, kam eines der Mädchen und brachte ihm einen Becher Ale. »Oh, wunderbar. Vielen Dank, Anne.« »Annabelle, my lord.« Sie lächelte ohne Scheu. »Annabelle, sei so gut, sagt Sir Lucas und Sir Tristan, dass ich zurück bin.« »Sie statten Sir Lucas' Onkel einen Besuch ab, my lord, aber sie wollten bei Einbruch der Dunkelheit zurück sein.« »In Ordnung. Dann kannst du das Essen auftragen, sobald sie da sind.« Tristan Fitzalan entstammte einer Familie, die schon seit Generationen im Dienste derer von Warringham stand. Wie einige andere Ritter hatte sein Vater Warringham verlassen, als Robert es erbte, doch nach und nach waren ihre Söhne zu Julian zurückgekehrt. Julian trank in Ruhe sein Bier, und Alexander gesellte sich bald zu ihm. Schließlich kamen seine beiden Ritter. »Das wurde auch Zeit, Gentlemen«, sagte Julian zur Begrüßung. »Ich hoffe, du kannst uns noch einmal vergeben«, gab Lucas zurück. »Mein Onkel sitzt für London bei den Commons, und er hat uns berichtet, was heute im Parlament passiert ist. Darüber haben wir die Zeit vergessen.« Nach dem Tischgebet fielen sie heißhungrig über das Essen her, und Julian sprach gelegentlich mit vollem Mund, während er auch seinen Knappen über die unerhörten Ereignisse des Tages ins Bild setzte. »Ich bin nicht sicher, was ich jetzt tun soll«, schloss er. »Soll ich zur Königin reiten und ihr berichten, was passiert ist, oder soll ich warten?« »Weißt du denn, wo sie ist?« fragte Tristan Fitzalan. Julian senkte die Stimme. Es war ein gar zu brisantes Geheimnis. »Sie ist in Schottland. Die Königin Mutter dort ist die Regentin ihres kleinen Sohnes James. Sie hat Marguerite Hilfe in Aussicht gestellt.« »Ich denke, es wäre besser, du wartest ab«, meinte Lucas. »Noch weiß niemand, wie diese Sache ausgeht. Ob York zurück nach Irland flieht oder ob er versucht, die Macht an sich zu reißen. Was wolltest du Marguerite zum jetzigen Zeitpunkt berichten? Außerdem, wenn du jetzt verschwindest, wird das den Yorkisten nicht verborgen bleiben«, gab Tristan zu bedenken. »Entweder sie schicken dir ein paar Spione hinterher, um zu erfahren, wo die Königin ist, oder ein paar Mordbuben, damit deine Neuigkeiten sie nicht erreichen.« Annabelle betrat die Halle und meldete einen Besucher an. Es war der Earl of Warwick. »Könnte ich dich unter 4 Augen sprechen?« bat dieser Julian. Der junge Warringham schüttelte den Kopf. »Nimm Platz, Richard. Trink einen Becher mit uns. Sag, was du zu sagen hast, aber nicht ohne Zeugen.« »Na schön«, erwiderte Warwick und setzte sich Julian gegenüber. »Wir sind gespannt«, bekannte Julian. »Was mag es sein, das dich herführt? Wenn du Männer suchst, die dir helfen, Richard of York auf Englands Thron zu hieven, bist du hier wirklich ganz falsch.« »Dazu brauche ich keine Hilfe. Es wird geschehen, Julian. Wir haben den ganzen Nachmittag in kleinem Kreis mit dem König verhandelt und einen Kompromiss gefunden. Er hat zugestimmt und uns auf seine Zustimmung Brief und Siegel gegeben.« Julian schwieg einen Moment betroffen, als ihm klar wurde, dass York und Warwick den König und das Parlament übertölpelt und sie alle vor vollendete Tatsachen gestellt hatten. »Und wie soll dieser Kompromiss aussehen? Henry bleibt bis zu seinem Tode dem Titel nach König von England, aber York wird Regent. Marguerites Sohn wird enterbt. Nach Henrys Tod folgt der Duke of York ihm als König von England. Die Thronfolge geht auf sein Haus über, und dann werden die Dinge endlich so sein, wie sie von Rechts wegen sein sollten.« »Ihr beraubt Edouard seines Erbes und behauptet dann auch noch, ihr stellt das Recht wieder her? Das ist grotesk.« »Ach komm schon«, Warwick winkte ungeduldig ab. Es bestehen berechtigte Zweifel an der Vaterschaft des Bengels. Dir muss ich ja wohl nicht erzählen, was für ein läufiges Luder Marguerite d'Anjou ist.« Julien stand auf. »Der Prinz ist des Königs Sohn. Wer etwas anderes behaupten will, ist entweder blind oder ein Lügner. Ich kann nur hoffen, dass ihr Henrys Düsternis nicht verschlimmert habt, indem ihr das ihm gegenüber in Zweifel gezogen habt.« Warwicks mokantes Lächeln verriet, dass genau das die Waffe ihrer Wahl gewesen war. »Es ist höchst verdächtig, wie vehement du plötzlich den König verteidigst, für den du einst nichts als Spott übrig hattest. Früher hattest du den Mut, ehrlich zu sein. Jetzt bist du ein gehorsamer Lancastrianer, der die Augen vor der Wirklichkeit verschließt, genau wie dein Vater.« »Ich verschließe die Augen nicht, und das hat auch mein Vater nicht getan. Aber die Krone gehört von Rechts wegen Lancaster, nicht York. Du hast einmal anders gedacht.« »Ich habe das gedacht, was du mir vorgebetet hast. Inzwischen habe ich mich mit den Fakten vertraut gemacht, mit den Fakten, die das Parlament geschaffen hat. Ich baue auf Lancasters Zukunft, und die heißt Edouard. Wenn York die Krone an sich reißt, ist er ein Usurpator, und ich sage dir, nicht jeder in England wird das tatenlos mit ansehen.« »Es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, denn es ist beschlossene Sache. Es ist der Wille des Königs.« »Aber todsicher nicht der Wille der Königin«, entgegnete Julien. »Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, Cousin, aber ich wäre dir dankbar, wenn du uns sagtest, was dich hergeführt hat.« »Du weißt, wo sie ist, oder? Und wenn es so wäre?« »Wir hatten gehofft, du würdest zu ihr reiten und bei ihr für unseren Kompromiss werben. Auf dich würde sie möglicherweise hören. Wenn du sie überzeugen könntest, sich zu fügen, würdest du England vielleicht allerhand ersparen.« Julien schüttelte ungläubig den Kopf. »Du kannst es dir schenken, an mein Gewissen zu appellieren. Die Königin würde diesem faulen Kompromiss zu Lasten ihres Sohnes niemals zustimmen, ganz gleich, wer ihn ihr anträgt. Und ich werde es ganz sicher nicht sein, denn ich kann ihr kaum schmackhaft machen, woran ich selbst nicht glaube. Es ist ein Thronraub mit einem durchsichtigen Anstrich der Legitimität. Ich würde mir an deiner Stelle gut überlegen, ob du dich weigern willst. Der zukünftige König wüsste ein Zeichen des Einlenkens von dir sicher zu schätzen. Und er wird nicht vergessen, wie du dich in dieser Sache verhältst, sei versichert. Wo ist sie?« Julien lachte. »Hast du Exeters Tochter mit hergebracht, oder wie gedenkst du mir, die Antwort zu entlocken?« »Ich brauche dir nur folgen zu lassen, um es herauszubekommen.« Julien, Lucas und Tristan verständigten sich mit Blicken. Dann nickte der junge Warringham seinen Cousin zu. »Bonne chance, Richard. Leb wohl.« Er wandte sich zur Tür und sagte zu Alexander, »Komm mit.« Warwick sprang auf die Füße. »Was fällt dir ein, Julien? Du kannst mich hier nicht einfach stehen lassen.« »Oh doch, ich kann«, gab Julien über die Schulter zurück. Aus dem Augenwinkel sah er seine beiden Ritter vor Warwick Aufstellung nehmen, die Rechte am Heft ihrer Schwerter. »Nehmt wieder Platz, my Lord«, hörte Julien Lucas sagen. »Erfreut uns noch ein, zwei Stündchen mit eurer Gesellschaft.« Mit einem leisen Lachen ging Julien hinaus und schloss die Tür. Er wusste, er konnte sich darauf verlassen, dass er London weit hinter sich gelassen hatte, ehe seine Ritter Warwick laufen ließen. Alexander hastete neben ihm her. »Wer ist Exeters Tochter, my Lord?« »Du hast nicht davon gehört? Es ist ein neues Folterinstrument, eine Streckbank, die die armen Sünder in die Länge zieht, bis die Sehnen reißen und die Knochen brechen. Die Wachen im Tower haben sie nach Exeters Tochter benannt, weil das Mädchen viel zu lang geraten ist.« Alexander prustete. »Sattel Daedalus und hol mir Proviant«, trug Julien ihm auf. Alexander eilte in die Küche, während Julien Schwert, Mantel und Börse aus seinem Gemach holte. Letztere wog er einen Moment in der Hand. »Verdammt, warum musst du immer so leer sein?« schalt er sie. Aber er besann sich auf seinen Großvater, der mit ebenso magerer Barschaft nach Frankreich in den Krieg gezogen war. »Ihr wart zu beneiden, Großvater«, murmelte er vor sich hin. »Ihr habt euren Krieg auf dem Kontinent geführt. Wir Narren haben ihn nach England geholt.«